Und als beim Tanzen ich sie fragte, wo kommst denn du her, hat sie gesagt, von den ostfriesischen Inseln. Habe ich gesagt, das ist in der Karibik. Das haben wir in der Schule nicht durchgenommen. Ostfriesische Inseln, sag mal. Ah, sagt also Nordsee. Ich sage, oh, da ist immer kalt, gell? Und dann kam ich hier hoch, habe das gesehen und stand da oben in der Strandhalle auf dieser Düne. Ah, das hat mich schon fasziniert. Und das Meer und der weite, weite Himmel da drüber.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
Zieh was durch?
Ja,
soll ich oder willst du?
Ja, komm, fang an.
Soll ich? Ja, gut. Ja, okay, dann herzlich willkommen zur neuesten Folge des Langeoog-Podcastes. Wobei ja eigentlich unser Gast herzlich willkommen sagen müsste, weil wir bei unserem Gast zu Gast sind.
Ja, sozusagen. Genau.
War das also, logisch?
Ja, war das
logisch.
War logisch.
Ne? Herzlich willkommen, Anselm Prester.
Ja, dankeschön.
Jetzt musst du auch nochmal sagen,
herzlich willkommen.
Ich glaube, wir müssen Anselm nicht wirklich vorstellen, oder? Ich glaube, jeder kennt Anselm und daran schließt eigentlich schon unsere erste Frage an. Mhm. Wie viele Leute, glaubst du, kennen deinen Nachnamen eigentlich?
Das sind relativ wenig, also mein Steuerberater und das Finanzamt.
Ausgerechnet, was
das
die falsche.
Das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher, aber es ist schon richtig, die meisten kennen mich unter meinem Vornamen.
Ja.
Zugleich Künstlername, ich signiere mit Anselm. Das hat aber auch noch einen anderen Hintergrund. Mein Vater war Künstler, Kunstmaler, sehr guter am Tegernsee, Oberbayern. Und der hatte mir seinen Vornamen auch gegeben. Und als ich dann anfing zu malen und die Bilder auch mit Anselm Prester signierte, da gab es schon mal so kleine Differenzen bei den Kunsthändlern. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich habe so einen schönen Vornamen, ich unterschreibe nur mit Anselm aus Fertig und seitdem ist das so.
Ja. Super. Für alle Podcast-Vollhörer, wenn es ein bisschen prasselt, wir sitzen, es regnet nämlich gerade draußen und das hört man ein bisschen auf der Aufnahme, hört man das. Das liegt daran, dass wir in einer wunderschönen Dachgeschosswohnung, sage ich jetzt mal, bei dir zu Gast sind. Wir haben die Tür auch zugemacht und witzigerweise haben wir die Tür nach unten zugemacht. Ne? Genau.
Also Falltür.
Ist eine Falltür. Also wenn wir jetzt die falschen Fragen stellen, dann geht es relativ schnell nach unten.
Ganz ab in die Nordsee. Über so eine Rutsche.
Also diese Dachgeschosswohnung nenne ich Utkik.
Okay,
kennt ihr den ostfriesischen Ausdruck für einen Ausblick,
Der
irgendwo immer höher liegt? Und so fühle ich das hier. Das ist mein kleines Privatatelier, in dem ich arbeite, wohne, wie ihr seht, und einen schönen Blick aufs Wasser habe.
Absolut.
Das kann man so sagen.
Wir sind ein bisschen neidisch geworden, als wir gerade hier hochgekommen sind. Und wir haben uns in der Vorbereitung haben wir gedacht, wir sind bei einem Langeoog-Promi. Kannst du da was mit anfangen? Du bist doch ein Promi. Dich kennt doch jeder.
Also das ist regional bedingt richtig. Ja, ich pendel ja im Moment so ein bisschen, Langeoog, Bad Wisse am Tegernsee. Ich sage, ich bin Pendler zwischen den zwei schönsten Orten Deutschlands.
Mhm.
Und wenn ich im Bad Wisse spazieren gehe, dreht sich kein Mensch nach mir um.
Mhm.
Das ist auf Langeoog natürlich ein bisschen anders.
Mhm.
Ne? Nicht nur, dass mich die Einheimischen kennen, das ist ja klar, sondern auch viele, viele Gäste, die durch mein Atelier, durch meine Lage hier an der Promenade Anselm hat auch kennen.
Mhm. Dieses, um vielleicht gerade nochmal auf dein Atelier und deine Wohnung zu sprechen zu kommen, hast du das damals selber nach deinem Gusto quasi umgebaut, selber gebaut? Oder hast du jetzt, also das ist ja wirklich wunderschön, man muss sich ja vorstellen, man an der Höhenpromenade die eine Seite direkt aufs Meer, auf die Nordsee mit den Dünen davor, es ist ja ein Blick, besser geht's ja gar nicht.
Ja, das ist richtig. Dieses Gebäude ist uralt. Das war mal die frühere Giftbude. Der Giftbudenname, der ist auf Langeoog immer noch in der Benutzung eines Lokals hier an den bunten Buden. Aber das hier war die erste Giftbude auf der Insel. Mein Schwiegervater hat die in den 50er Jahren mal von Insulanern gekauft, dann zigfach umgebaut, aber in der Grundform immer so geblieben. Es war immer so ein achteckiger Pavillonbau. Da war dann ab 1968 habe ich dann eine Diskothek eröffnet, die sogenannte Giftbude, Viele der älteren Gäste kennen das noch. Das war eine heiße Zeit.
Hier drin auch?
Hier drin. Ah ja, okay. Unten da, wo jetzt das Geschäft, der Geschäftsraum ist. Und naja, und ich wusste immer, wie schön der Blick vor meinem Dach aus ist. Und da habe ich immer überlegt, wie kommst du da hoch? Naja, und irgendwann mal habe ich eine Zeichnung gemacht, so eine Art Pyramide. Und ein bisschen von der Form her zum Gebäude halt auch passend. Aber es musste auch Wind und Sturm und Wetter standhalten. Und da habe ich mich mit unserem Bauherrn, mit unserem Bauunternehmer hier mal unterhalten. Er sagt, machen wir. Ja, und seit, das ist jetzt, wie lange habe ich den? 15 Jahre, 16 Jahre. Ist das mein kleines Himmelskuckucksnest.
Wie ist das hier so, wenn es hier richtig stürmt?
Ja,
kriegt man Angst? Oder?
Ja, doch. Ich bin hier schon flüchten gegangen.
Ist so? Echt?
Ja, und zwar nicht wegen des Sturms, sondern eher bei starkem Gewitter. Ich meine, das geht dann meist einher mit auch kräftig Wind. Ne? Aber das war schon mal heftig.
Okay.
Und dann Hagel dabei und dann donnert das hier. Und da bin ich dann eine Etage tiefer gegangen.
Safety first.
Ja. Aber es war hier noch nie, toi, 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 ein größerer Schaden an diesem Gebäude. Und da hat er schon manchen Sturm jetzt überstanden.
Fangen wir mal in deiner Malgeschichte, wie es man nennt, mal vorne an. Wie bist du denn überhaupt, du bist über deinen Vater, glaube ich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, zum Malen gekommen?
Ja, richtig. Ich bin ein sogenanntes Atelierkind. Nachkriegszeit, ich bin ja noch während des Kriegs geboren, aber mein Vater hatte damals ein kleines Atelier in einem, ja, wie soll ich das sagen, Berghof, das war nicht richtig Bauernhof, aber so ähnlich wie bei Heidi und Peter in dem Film. So bin ich aufgewachsen, ohne Nachbarn, mit einem fürchterlich langen Schulweg. Den Berg runter, leider dann auch wieder hoch natürlich. Das war im Sommer okay, aber im Winter dann häufig schwierig.
Wie lange hast du gebraucht zur Schule?
Also ich hatte einen Schulweg so von 1,5 Stunden und zurück ein bisschen länger.
Mhm.
Weil warum? Ich muss dann noch mal einkaufen, ne? Nicht nur Schulranzen. Ich kam dann hoch mit einer Tüte Bier und die Lebensmittel für den nächsten Tag. Und das war schon schwierig.
Mhm.
Heute geht eine Fahrstraße da hoch, das Haus steht immer noch. Und da bin ich aufgewachsen, ja, in der Natur, sehr mit der Natur verbunden. Und Atelier war zugleich mein Spielplatz, meine Schlafstätte. Und ich habe meinem Vater ständig bei der Arbeit zugesehen. Und dieses Geräusch einer sich bewegenden Staffelei, selbst die Pinselstriche und die Spachtellaute, die sind ganz tief gegangen. Und irgendwann habe ich selbst angefangen. Mein Vater hat mir viel beigebracht in diese Richtung. Viel, was Zeichnung anbelangt. Ne? Malen eher weniger. Aber Zeichnen und Begegnungen draußen in der Natur, bei Spaziergängen, was eigentlich ein Kind wenig interessiert. Und mich hat es eigentlich auch nicht wirklich interessiert, aber ich musste halt dann stehen bleiben und dann sagte er, schau mal, wo fällt der Schatten hin von dem Baum da? Ich sage, ja, da. Und wo kommt das Licht her? Ja, da. Und das alle 20, 30 Meter.
Ja.
Da wirst du schon bekloppt. Ich sage, oh Mann, ich habe diese Spaziergänge gehasst. Aber was man ja als Kind nicht begreift und dann viel später erst kapiert, ist der Effekt, der Lerneffekt, dass du ein Auge kriegst, das so intensiv beobachtet. Und ich kann keinen Spaziergang heute machen, wo ich nicht diese Schatten wieder verfolge. Und die Lichter und die Farben und die Nuancen, die dazwischen liegen, das sieht ja kaum normal Bürger, das hat sich so eingefleischt. Da kriegst du auch dann irgendwann mal so was Ähnliches wie so ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann also Szenerien nacharbeiten, die ich irgendwann mal vor längerer Zeit irgendwo erlebt habe. Das ist schon ganz interessant. Ja, und als mein Vater starb, war leider schon sehr früh, Der ist 1959 gestorben, da war ich 16. Und er ist nur 47 Jahre alt geworden. Ja, da habe ich sein Atelier praktisch übernommen. Da habe ich mich reingesetzt und habe gemalt.
Warum? Wenn du jetzt sagst, die Spaziergänge fand es eher blöd, sage ich jetzt mal. Und dann stirbt der Papa und dann merkst du ja irgendwie, warum bist du dann doch bei der Kunst? Irgendwas muss sich ja auf den Spaziergängen auch fasziniert haben.
Das ist ja etwas, das man schwer erklären kann. Ja. Das muss schon ganz tief irgendwo drin sitzen in der Seele. Kann man nicht wirklich plausibel erklären. Ich habe dieses Spazierengehen wirklich gehasst. Mein Vater war auch noch dazu sehr streng. Es gab also keinen Tag, wo ich mich frei entfalten konnte, wo ich mal machen konnte, was ich wollte. Mal draußen Fußball spielen. Ich hörte ja die Kinder draußen auf der Straße, war für mich kein Ding. Schulaufgaben, dann kam der Block, Zeichenstift, irgendein Blattl da von draußen, ein dürrer Ast, hier zeichnen. Also eine Stunde nach den Schulaufgaben jeden Tag zeichnen. Und dann kam man mal vorbei, hat Korrekturen gemacht und das war's dann. Manches Zeichenblatt war tränennass. Ne? Meine Mutter hatte dann irgendwann mal gesagt, so, jetzt ist aber gut. Jetzt kann der Junge auch mal was anderes machen. Ne? Und ich musste mir alles durch Zeichnen verdienen auch. Mhm. Überleg mal, wenn du so ein Kino gehen willst, kostete damals 50 Pfennig Eintritt, musste ich mir das durch Zeichnung erarbeiten. Mhm. Ja, und er war weg. Er war plötzlich nicht mehr da, weil er einen Schlaganfall hatte. Und das war auch eine Befreiung für mich. Mhm. Dieses Du musst war weg und ich konnte jetzt frei arbeiten und auch mit Farbe. Das hat er immer gelenkt, dass ich nicht an Ölfarben kam. Ölfarben waren damals zum Teil noch hochgiftig. Vielleicht war es die Sorge von ihm. Aber ich habe ihn kopiert, die Bilder von ihm nachgearbeitet. Und konnte auch mit 17 dann schon so die ersten Arbeiten verkaufen. Ja.
Aber ist ja ganz, ganz spannend eigentlich. Man könnte ja auch meinen, dass du dann gesagt hättest, gerade jetzt fange ich an Fußball zu spielen und schmeiß die Pinsel in die Ecke und zeichne auch nicht mehr. Ne?
Das Fußballspiel...
Zwischendurch gefragt, 60er-Fan oder Bayern?
Das hat sich irgendwann mal geändert. Ich war 60-Fan.
Okay, also gut. Ne?
Das gab ja mal eine Zeit, da waren die 60er noch in der Bundesliga.
Ja.
Und dann erst später Bayern. Ja. Da war ich dann schon auf Langeoog. Ja. Okay. Aber Fußballspiel war nie mein Thema. Warum? Weil Vater immer sagte, die Fußballspieler, das sind alles nur Raviate, Gesellen, da ist die Verletzungsgefahr nur brutal hoch. Und früher hat man ja auch bei diesen Regionalvereinen, da Ortsgruppen da richtig geballert. Ne? Und da gab es auch manchen Knöchelbruch und so weiter. Okay, aber es war nicht mein Ding. Skifahren, ja, ne? Weil das musste ich, weil ich von meinem Berg runter wollte. Das Skifahren musste ich ja lernen. Das konnte ich schon mit 3 Jahren. Und dann, das war es aber dann auch. Andere Sportarten waren nicht drin. Weißt du, Fußball, jedes Ballspiel war für mich eigentlich nicht möglich, weil ein Schuss daneben und der Ball war wieder unten im Tal.
Ne? Ja gut, das ist natürlich ein Problem.
Und der Weg war weit.
Andererseits zwingt es dich auch, Tore zu schießen, weil dann im Netz. Ne?
Da musst du sicher sein.
Ja. Aber trotzdem interessant ja, dass du dann dabei geblieben bist, ne? Obwohl du dann ja hättest nicht mehr zeichnen malen müssen, sondern...
Nein, es war dann so irgendwo, ja weißt du, wenn die ersten Verkäufe, wenn das kommt, ne, dann kriegst du ja auch, das ist ja so ein Applaus danach, du denkst, ha,
bist du süchtig.
Da gibt's jemanden, der findet dein Bild toll, der gibt sogar Geld dafür her, ne? Und ich weiß, ich hatte meine ersten Verkäufe in München bei so einer Galerie Schöninger, die gibt's glaube ich heute noch, in der Dachauer Straße. Und dann hatte ich so ein paar Kunsthändler ja von meinem Vater noch die Adressen und die kannten mich von Baby an. Und ich sage, Ach, jetzt malt der junge Anselm malt auch. Das ist interessant. Mal am besten so wie dein Vater, dann können wir gutes Geld machen.
Ja. Da war der Druck wieder da.
Ja. Ja, ja, die machen mit dir Verträge.
Ja, ja.
Das waren Knebelverträge, du 20 Bilder im Monat. Ne? Okay. Wenn du die nicht lieferst, dann Strafe. Ne? Da bist du am Malen von morgens bis abends und jeden Tag ein Bild. Und das ist schon heftig. Mhm. Das habe ich 2 Jahre mitgemacht. Ich war der sogenannte Picknickmaler. Das war brutal viel Arbeit, weil du eine Personengruppe, so weißes Tuch auf grüner Wiese, 3 Frauen sitzen, ein so eine Art Butler im Schatten eines Baums mit einem Silbertablett in der Hand serviert und ein Kind spielt irgendwo mit dem Reif irgendwo an einem Weiher. So, unter herbstlichen Bäumen. Das war so dieses alte Picknick, wie sich die Amerikaner so Germany, Old Germany vorgestellt haben auch. Und das ging alles Richtung Amerika, diese Arbeiten. Ich habe also praktisch 2 Jahre lang nur Picknick gemalt.
Und dann hast du irgendwann angefangen, Nordsee zu malen, weil du, ja, weil du nach Langeoog gekommen bist. Warum war das so? Warum gerade Langeoog? Also das ist auch eine Frage, die ich mir selber immer stelle, aber jetzt frage ich es mal nicht.
Ja, wie die Natur so arbeitet. Bei mir kam dann das Militär und während der Militärzeit habe ich dann meine Frau kennengelernt. Renate Wiebeke war auf Langeoog, aber keine Insulanerin, ist mit ihrem Vater von Dortmund mal in den 50er Jahren auf die Insel gekommen. Und Vater eben Gastronom und die Tochter geht auf eine Hotelfachschule. Ne? Und zwar auf eine gute, und das war die Hotelfachschule Speiser in Tegernsee. Naja, und da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und als beim Tanzen ich sie fragte, wo kommst denn du her, hat sie gesagt, von den ostfriesischen Inseln. Habe ich gesagt, das ist in der Karibik. Das haben wir in der Schule nicht durchgenommen. Ostfriesische Inseln. Sag mal, sagt Nordsee. Ich sage, oh, da ist immer kalt, gell? Da geht immer viel Wind. Ja, sagt, aber schön, musst du dir mal anschauen. Naja, und dann kam ich hier hoch, habe das gesehen. Und stand da oben in der Strandhalle auf dieser Düne. Ah, das hat mich schon fasziniert. Und das Meer und der weite, weite Himmel da drüber, den haben wir am Tegernsee so nicht, weil er eben durch die Berge sehr stark eingegrenzt wird. Aber, naja, 65, Militärzeit war zu Ende, dann bin ich nach Langeoog gekommen. Mhm. Und 54 Jahre immer hier geblieben.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Sache herzukommen, ne? Aber ja, dann so Gefallen daran zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, Bayern, Ostfriesland, kleiner Unterschied, dass man dann hier auch, dass du dann hier auch bleibst dafür länger. Ne?
Der Unterschied war ja gewaltig, wenn du dir das vorstellst. Ich konnte plötzlich auch meinen Sport nicht mehr ausüben, das Skifahren, das war ja mein Ding.
Das ist hier schwierig.
Ich bin hier Ski gefahren. Ich hatte alles dabei, meine Skischuhe, meine Ski, und dann hat es irgendwann mal 10 cm geschneit. Dann bin ich so im Halbdustern, wenn die Leute
die alle nicht mehr spazieren. Die
Melkerdüne runtergeknallt.
Hier die Düne von der Strandhalle runter.
Dann schneiden wir raus.
Das war mal. Und wir hatten hier ja, wisst ihr noch, diesen wahnsinnigen Schneewinter, 79, glaube ich, oder wann das war, oder 69.
Ich
5. Heftig. Du warst schon geboren. 79 war ich, je nachdem, welchen Winter du meinst, war ich entweder gerade da oder noch nicht.
Also, ja, okay. Ja, ich bin, hier hatten wir 3-4 Meter Schnee. Ne?
Ja.
Bei Verwehungen, ich weiß, damals war Katastrophe in Ostfriesland. Da bin ich von hier aus dann, von der Giftbude aus, in Ort mit Skiern zum Einkaufen. Ich war der einzige Insulaner, der Skier hat.
Der einzige, der mobil war, dann zu der Zeit, der vorankam.
Sozusagen, ja, richtig.
Aber dann war zunächst Gastronomie mit der Giftbude und die Malerei stand erstmal nebenan, hinten an? Oder
ja, ja. Als ich hierher kam, mein Schwiegervater sagt, was hast du denn alles dabei? Ja, den Koffer und ein paar sperrige Teile. Ich sage, du, der Koffer, ja klar, meine Klamotten, ich sage, und da ist eine Staffelei, ich sage, jetzt brauche ich halt irgendwo einen Platz, wo ich die hinstellen kann, dann kann ich ja auch hier meine Bilder malen. Nee, hat er mir auch gesagt, hier wird nicht gemalt, er hat gesagt, hier wird richtig gearbeitet. Also so schenkt man Weißwein ein und so Rotwein und Bier zapft man so. Und rucki zucki war ich in der Strandhalle hinterm Tresen. War auch interessant, weil einmal diese Beschäftigung so nah am Zapfern war für mich doch nicht ganz so verkehrt. Und es war interessant von den Leuten her, weil halt damals noch sehr viele Künstler hier auftraten. Mhm. Ja? Es hat die Lale Andersen hat damals zweimal in der Woche gesungen, wenn sie dann auf der Insel war. Mhm. Und Billy Moe und Trude Herr, die damaligen Showgrößen, die waren halt alle immer irgendwann auch auf Langeoog. Und in der Saison haben sie dann die Gäste hier beglückt. Das war ganz interessant für mich. Und dann habe ich doch mal ein Bild verkauft. Das war dann für meinen Schwiegervater die Wende in seiner Ansicht mit der Malerei. Müsst ihr euch vorstellen, da kommt eine Gruppe Männer Samstag in die Strandhalle mit Lederhosen, kurze Lederhosen, diese Wadelstrümpf, ihren Tiroler Hut auf. Und ich habe die in Bayerisch begrüßt und habe dann irgendwann kapiert, dass die mich überhaupt nicht verstehen. Das waren Bielefelder Alpenverein.
Ja. Weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ich komme ja aus Bielefeld, bin aber nicht mit dem Mann.
Und der Chef von der Gruppe, der sah dann ein Bild vom Watzmann, das hatte ich gemalt. Das stand irgendwo in der Bierbar hinten am Tresen. Oh, sagt er, guckt ihr euch das an? Da waren wir auch schon, Berchtesgadener Land. Ja, ich sage, ja, das habe ich gemalt. Warst du? Ja, ich sage, ich komme aus dieser Ecke. Was kostet das? Na ja, oh, ich war ganz verlegen. Ich sage, na ja, sag mal irgendwas, 100 D-Mark. Sagt er, geht's ein bisschen günstiger? Na ja, ich sage, 90, weil du das bist. Und da war der Watzmann verkauft und mein Schwiegervater sagt, ab, mal noch ein paar. Naja, ich habe immer gemalt dann. Und dann irgendwann Giftbude übernommen, das war hier sein zweiter Laden. Und da waren früher immer Kapellen noch. Es spielten damals auf Langeoog 3 oder 4 Kapellen, war immer Live-Musik. Mhm. Und das war in den 60er Jahren. Und dann lief das plötzlich nicht mehr. Warum? Weil die Männer wollten nicht mehr diesen Krawattenzwang, der ja da bestand, und auch nicht mehr diese Gedeckzwang. Es gab Herrengedeck. Mhm, ja, ne? Das war Piccolo und ein Bier.
Ja.
Das machte man, damit Umsatz halt kam. Und das wollten, irgendwann war die Zeit vorbei. Die wollten das dann nicht mehr. Ich sage, hör mal, ich habe gehört, es gibt so Diskotheken. Ich fahre mal nach Hamburg und höre mich um. Und dann habe ich in Hamburg mir eine Diskothekenanlage gekauft. Mhm. 1968. Ja, und dann habe ich das übernommen. Und dann habe ich 10 Jahre lang Diskothek gemacht.
Mhm. Und zwischendurch aber gemalt? Oder mehr gemalt als Diskothek?
Ich habe hinterm Tresen, ich habe ja alles gemacht. Ich habe das Bier gezapft, Platten aufgelegt und meine Staffelei. Und wenn dann mal nicht so viel los war, habe ich gemalt.
Hab zwischen zwei Titeln mal einmal gemalt.
Ich habe manches Bild hinterm Tresen wegverkauft an Leute, die nicht mehr so ganz nüchtern waren. Ja, das war eine schöne Zeit. Ja, viele, viele der älteren Gäste haben noch gute Erinnerungen, nette Erinnerungen daran, wie das damals da lief.
Was ist denn einfacher zu malen, der Watzmann oder die Nordsee?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, beides ist nicht einfach. Technisch gesehen kein großes Problem, aber, weißt du, wenn das Bild von innen kommt, von der Seele, von ganz tief, ist es eigentlich ziemlich egal, dann ist es immer gut. Ich habe hier 10 Jahre gebraucht auf Langeoog, bis ich das Gefühl hatte, dass es jetzt wirklich von innen kommt, dass das vom Herzen kommt und nicht nur technische Arbeit ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt am Tegernsee bin, ich pendel, ja, wie ich euch schon gesagt habe, dann bin ich natürlich in meinen Bergen auch so weit, dass ich das arbeiten kann. Ich habe manches Bild vom Tegernsee inzwischen auch gemalt oder von irgendeinem Gebirgsbach. das sind Bilder, die ich dann auch witzigerweise auf Langeoog verkaufe. Ja. Das ist aber auch logisch, weil viele unserer Gäste halt auch irgendwann mal in Bayern sind, Urlaub machen und dann hier plötzlich ein Bild sehen von den Weissachauen und sagen, oh, guck mal, da waren wir doch auch schon. Und so geht das.
Wenn du sagst, du pendelst, Langeoog, Tegernsee, Langeoog, eine Pendelstation ist auch noch Afrika, wenn wir da richtig informiert sind.
Gut, ja, richtig. Ich bin seit 10 Jahren habe ich Patenkinder in einer bestimmten Region in Mosambik und bin da einmal zu Besuch gewesen, habe meine Patenkinder besucht, habe dann gesehen, wo man überall dann noch helfen kann und sollte. Das ist dann ein bisschen eine andere Geschichte wieder. Und so bin ich halt meistens jedes Jahr einmal da unten für 30 Tage. Da so lange kriege ich ein Visum. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen länger zu bleiben. Mal schauen, wie das geht.
Um dann was zu machen? Also was machst du dann vor Ort?
Du, ich arbeite auch. Das heißt, ich habe mir ein Haus gebaut.
Jetzt. Klar.
Und, ja, macht man ja so. Das macht man so. Ja, das sind zwei. Aber ich kann doch gleich erzählen. Kennst du Langeooger Preise fürs Bauen?
Ich möchte ja immer mal hinziehen, aber es wird immer unrealistischer. Ja. Also, ja.
Dafür kannst du dann da, wo ich bin, in Afrika, in Mosambik, ein ganzes Dorf bauen. Ja. Also ich sage dir nur ein Beispiel. Grundstück, wunderbar. Hanglage, Palmen bestückt, paradiesisch schön, Indischer Ozean direkt vor der Haustür. Ich habe keine 100 Meter bis zum Strand. Nachbarn weit weg, kleine Strohhütten rundherum, bisschen Urwald ähnlich. So, wenn du Obst brauchst, gehst in den Wald mit der Machete und holst dir das, was du gerade brauchst. Das ist alles wild, wächst alles wild. Dann kommt der Besitzer von diesem Hügel und verhandelt. Ich sage, ich möchte 1000 Quadratmeter, ich denke, für so einen kleinen Bungalow reicht das. Nee, hat er gesagt, so wenig verkauft er gar nicht. Also Minimum 2000 Quadratmeter. Ich sage, naja gut, muss der Preis stimmen. Was kostet das? Und er sagt, 950 Euro. Ich sage,
pro Quadratmeter, hast du gedacht?
2000 Quadratmeter für 950 Euro. Da habe ich natürlich noch, boah.
Also hast du 10.000 gekauft.
Ja. Nee. Ja. Diese 2000 und das Bauen, da die alles selber machen, die Handwerker, da werden die Steine selber gemacht, die kaufen im Grunde außer Zement nichts. Und so kannst du auch unheimlich günstig bauen. Kostet ein Bungalow dann keine 500.000, sondern.
Ja, es muss näher ran, sonst ist der Regen hier lauter als du. Das, ja.
Herrlich.
Aber die Frösche, die ja auch vom Atelier stehen, die haben doch auch was mit Afrika zu tun, oder bin ich jetzt völlig
falsch? Richtig. Ja, die hast du gesehen, meine Froschband, die kommen aus Kenia. Da gibt es in der Nähe von Nairobi gibt es Künstler, die aus Schrott, meistens sind es Autos, aus diesen Blechen, alle möglichen Figuren schweißen. Das sind meist Tiere bis zur Lebensgröße, Giraffen und Elefanten. Ich habe das gesehen. Das ist gewaltig. Nur ich sage, Mensch, wie soll man denn sowas nach Europa bringen? Ja, die haben mit Engländern irgendeine Abmachung. Das geht schon mit Containern und so weiter. Diese Hälse werden dann erstmal abmontiert und dann wieder neu angeschweißt, wenn die hier sind, ne? Von den Giraffen zum Beispiel. Und ich wollte erst Elefanten haben, aber ich denke mir, na, Elefanten in die lange Ogerdünen, das passt ja noch nicht wirklich. Und der Frosch, hat auch was Witziges. Ja. Und das waren ja mal 5.
Genau, das ist.
Der Sturm hat leider ein paar inzwischen heimgesucht. Die rosten natürlich auch irgendwann mal dahin, das ist dann der Fall. Und wenn der Sturm da richtig angreift, dann schaukeln die erstmal und irgendwann bricht dann dieses Blech.
Der Frosch.
Aber interessant, das sind gute Leute da. Ja.
Sieht auch gut aus. Also,
ja, okay. Genau. Ja,
hat du hast das, ja, total. Also du hast da so ein paar, ich würde mal sagen, so Gimmicks vor der Tür. Also da ja, haben wir dann ja nochmal beispielsweise das kleinste Kunstmuseum der Welt, wo auch ja Giftbude dran steht, als
richtig
kleine Reminiszenz von
richtig,
früher.
So ist das gedacht. Das war mal ein alter Badekarren oder ist so Badekarren ähnlich nachgearbeitet, bin ich mir nicht so sicher. Von einem netten Bekannten habe ich das, dem habe ich die Bude mal abgekauft, stand sonst im Dorf. Ich sage, komm, der wollte sie entsorgen. Ich sage, für kleines Geld, komm hier hoch und dann mache ich da was draus. Da habe ich immer so eine kleine Ausstellung drin, verschiedene Themen und sammel da auch schon mal ein bisschen Geld für meine Afrika-Hilfe.
Mhm. Ja. Und dann gibt es noch, da sind wir dürfen das ruhig mal sagen, wir haben es in einer anderen ja Folge auch schon gesagt, wir haben uns mal wieder verlaufen auf Langhoch und wir sind nicht an deinen Gummistiefeln vorbeigekommen, da stehen die gerade auch nicht im Weg. Sonst stehen die doch immer im Weg, die Gummistiefel.
Die
ne?
stehen da schön mitten ja auf dem Platz.
Okay, das ist nochmal genau hoch.
Standübergang. Seit 5-6 Jahren genau stehen die ununterbrochen da.
Hat jeder gesehen, jetzt fällt mir der Strandübergang heißt. Da,
wo das ist Warmbadweg. Das ist hier Warmbadweg. Ja. Ja. Da stehen, das ist dieser Platz, genau, auf den ich ja nun ständig da runterschaue. Den wollte ich eigentlich einfach künstlerisch ein bisschen gestalten. Was machst du? Ich wollte eigentlich ein riesen Bild auf dem Boden arbeiten. So Street Art. Aber da merkte ich mal wieder, die Behördengänge sind gewaltig und wenn du hier was in der Öffentlichkeit verändern willst, dann wirst du damit brutal konfrontiert. Ich habe gedacht, ich tue der Gemeinde oder naja gut, lange oben gefallen, wenn ich hier ein größeres Bild auf diesem Platz arbeite. Ich hatte schon eine kleine Vorlage, ein kleines Modell, bin dann hin zur Gemeinde. Ja, das hat mir allen gut gefallen, aber dann kam jemand von der Verkehrsverein oder wie sich das nennt, der sagt, nee, das ist ein öffentlicher Platz. Da müssen wir erst in Wittmund nachfragen. Ich sage, ja, mach mal, aber dann kam nichts mehr. Dann habe ich nochmal wieder einen Anlauf genommen, da hat man gesagt, nee, also das ist negativ beschieden. Und ich sage, na okay, dann eben nicht. Und dann werde ich die Uhr anders gestalten. Die Uhr gehört mir da, diese Reklameuhr.
Mhm. Diese hohe mit der
ja,
dem blauen
ja, Zahn. Ja, ja. Okay. Mhm. Die habe ich gekauft für 1 Euro. Da habe ich einen Kaufvertrag von 20 Seiten unterschrieben. Euro. Und hab dann konnte ich die, und darum ist da diese Figur sitzt auf dem Brett, da ja, der Angler. Ja. Da war vorher ein Sonnenfänger drauf, einer, der stand mit so Sonnentellern. Und das wird alle paar Jahre, ändere ich halt das ein bisschen. Ne? Und dann kam ich auf die Idee mit den Gummistiefeln. War ganz witzig, das sind die Gummistiefel meiner Frau, die hat sie nie angehabt. Und dann habe ich die dekoriert und habe sie dahingestellt und merkte sofort, wie die Leute reagieren.
Ich reg mich jedes Mal drüber auf. Ja. Bis heute, aber jetzt nicht mehr. Ich stehe im Weg. Ne? Aber sollen sie ja wahrscheinlich.
Jeder, da kommen ja auch etliche mit ihren E-Karren vorbei. Mhm. Die Post, irgendwelche Anlieferer, auch morgens, wenn der seine Müllsäcke da von der Gemeinde wechselt. Wie schön sie dem ausweichen.
Ja, ja.
Ne? Ja, das hat was. Und sie sind standhaft, sie sind schön mit Zement gefüllt, ne, damit sie nicht so schnell jeder wegtragen kann. Und ich habe mich gewundert, ehrlich, dass sie das so lange aushalten. Mhm. Bei jedem Wetter, die stehen ja im Winter genauso da. Ne? Ich habe Fotos mit Hochschnee und es ist ein Fotomotiv für viele.
Ja, ja.
Ne? Oh, viele auf Knien sind sie davor. Und die vergammelten Stiefel da. Jetzt habe ich neue bestellt. Die kommen leider erst morgen. Und ein paar neue Blumen, weil die sind ja wirklich jetzt abgängig. Ja. Das sind die Blumen, die mal mit dem Container hier gestrandet sind. Mhm. Auf Langeoog. Mhm. Da hatten wir doch mal die ganzen Strand voller Eier, diese genau, Überraschungseier. Also, ja. Dann ein paar Wochen später kamen die Blumen. Ganze Strand voller Plastikblumen.
Ja.
Und so weiter. Auch englische Stilmöbel, was haben wir schon alles aus dem Wasser hier geholt. Naja, Okay. Das war zu den Zeiten, wo die Container noch ab und zu mal über Bord fielen. Ne? Mhm. Das ist heute eher selten der Fall. Aber es passiert. Ja, Stiefel, Stuhl, der rote Stuhl.
Ja, also, ja, stimmt.
Das ist der letzte Stuhl vor Shetland, vor den Shetlands.
Mhm.
Der wird benutzt, finde ich gut.
Ne? Ja,
eigentlich gehörten da Bänke hin, damit die Leute, wenn sie vom Strand kommen, ihre Socken da wieder anziehen können oder den Sand irgendwo rauswedeln. Das ist nicht, dann haben wir gedacht, stell mal einen Stuhl hin. Und sofort saßen die Leute drauf. Ich sage, klasse, dann musste das natürlich ein roter Stuhl sein. Und dann gab es die rote Lilly da unten an der Laterne. Das ist Lalle Andersen gedacht. Hat ein bisschen was mit dem Denkmal im Ort zu tun, aber da will ich nicht näher drauf eingehen. Das ist meine Lilly.
Ein so ein, wenn ich so spreche über Anselm und denke, welches Bild ist mir denn so am bewusstesten, dann ist es eigentlich dieses ältere Ehepaar, was so Hand in Hand von hinten gemalt liebevoll spazieren geht.
Wir gehen davon aus, dass es ein Ehepaar ist.
Da gehen wir, ein Paar. Es ist oder es sind zwei Menschen, die sich an die Hand nehmen. So muss man es ja vielleicht. Hat das eher eine tiefere Bewandtnis? Bist du das vielleicht selbst?
Nein. In Memoriam, meine Großeltern.
Ah ja.
Mein Opa und meine Oma aus der Pfalz, mütterlicherseits. Die haben die Nordsee nie gesehen. Die sind aus ihrem Ort nie rausgekommen. Das war früher so. Urlaub war ein Fremdwort. Aber mein Opa, der hatte immer zu weite Korthosen an, dunkle Korthosen mit dicken Hosenträgern. Das weiß ich noch. Und so ein weiße blusenähnliches Leinenhemd. Und meine Oma, die trug immer am Wochenende schwarz und lang oder halblang und Kopftuch oder Hut. Und, und ich war als Kind häufig bei meinen Großeltern in der Pfalz, wurde ich dann hingeschickt, weil da gab es immer gut Essen. Opa war Bäcker.
Ne? Oh,
und die
gut.
Hatten auch eine Kuh im Stall. Das waren so Selbstversorger. Ne? Ein paar Hühner, zwei Schweine, eine Kuh, alles hinterm im Hof. Und dann noch ein Acker und so einen kleinen Weinberg. So hatten die alles. Und wenn was fehlte, dann tauschten die halt mit dem Nachbarn. Ne? Der hatte dann Zwiebeln und der kriegte dafür Mais und so weiter. Das war eine gute Geschichte. Naja, und irgendwann hatten wir, ja, das ging so los. Im Dorf war Volksfest hier, Langeooger Dorffest, das erste. Und es gab einen Förderverein für die Senioren, Seniorenhilfe auf Langeoog. Und die hatten einen kleinen Stand im Dorf und das sah ganz, ganz schlimm aus. Es war eigentlich nur ein Tisch und da lagen ein paar Flyer drauf und da stand eben einer dahinter, der dann Auskunft gab, wenn sich jemand mal dafür interessierte. Aber es interessierte sich eigentlich niemand dafür. Und dann habe ich gesagt, hört mal, ihr seid aber sehr schmucklos hier. Ich gehe mal nach Hause, mal ein Plakat. So, und auf dem Weg her habe ich mir gedacht, jetzt hast du aber was angetan. Was malst du denn? Was passt denn zu diesem Thema? Und da habe ich an meine Großeltern gedacht. Ich sage, so, ich mache Folgendes. Diese beiden male ich jetzt irgendwo am Strand, wie sie so Händchen halten, da über den Strand laufen. Ja, das habe ich dann mit Plakatfarben auf einem großen Karton gearbeitet, nur skizzenhaft. Bin runter, habe das da vor dem Tisch getackert und sofort blieben die Leute stehen. Und dann ist, ach, guck mal die beiden, oh, was süß, ne, die. Ja, und dieser Tisch hatte sofort Publikum. War ganz interessant. Anselm, kann man das auch als Postkarte kriegen? Ich sage, so weit bin ich noch nicht. Ich sage, das ist ja nur eine Skizze. Ich werde das nochmal richtig arbeiten. Und dann habe ich dem Vorsitzenden dieses Fördervereins das Recht erteilt, dass er das vermarkten kann. Die haben dann Postkarten gedruckt und die sind gegangen, oh, die haben richtig gut Geld damit verdient. Und das war für den Förderverein wichtig. So, das war der Ursprung. Und dann habe ich den Titel meines Bildes war, wir blieben hier. Also wir bleiben hier, wir wollen nicht an Land. Das war so die Situation, wenn jemand hier pflegebedürftig wurde und hatte keine Verwandtschaft mehr oder war alleine, musste der an Land. Und dieser Gedanke ist ja fürchterlich, wenn du dein Leben hier verbracht hast. Ja, und dann hat dieses Bliff hier, wurde irgendwann gebaut. Und da kam damals der Betreiber zu mir und sagte, Anselm, dürfen wir den Namen dieses Bildes für unser Haus verwenden? Ich sage, ja gerne, das ist eine Ehre für mich, also heißt das Bliff hier.
Die Seniorenresidenz.
Residenz, genau. Und den habe ich dann das Bild nochmal groß gemalt in Öl und das hängt da unten auch in diesem Atrium dann für alle zugänglich. Aber ja.
Wenn wir schon bei Bliff hier sind, dein Lebensabend, sagen wir mal so, du bist auch sehr, sehr fit und bist, so viel darf man euch verraten, heute im Jahr 2022 bist du 79 Jahre alt.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob du deinen 80. die Party schon im Kopf hast, was du da machst, aber deinen Lebensabend verbringst du doch todsicher. In dem Fall sagen, auf Langeoog, oder? Oder?
Das denke ich schon, ja. Es ist noch nicht so weit geplant. Überrascht mich jetzt mit dieser Frage, weil ich muss gestehen, ich habe mir wirklich noch keinen Kopf darüber gemacht. Es liegt ein bisschen daran, dass ich von großen Feiern nicht viel halte. Das ist so eine persönliche Ansicht. Ich weiche jeder Geburtstagsfeier eigentlich aus. Das war schon früher so. Das hatte aber auch einen ganz brutalen Hintergrund. Ich bin am 17. Juli geboren und das war immer früher der Tag, wo es in Bayern Schulferien gab. Das war ja was Schönes, aber es gab zugleich auch die Zeugnisse. Das war nicht so schön.
Ja, die Kunstnote war aber gut, oder?
Da war es bei mir so, am 17. morgens stand ein schöner Geburtstagsteller an meinem Tisch und die ganzen Süßigkeiten habe ich sofort in mich reingehauen, weil ich wusste, nachmittags ist der Teller wieder weg, wenn das Zeugnis erst auf dem Tisch liegt. Ja. Und darum war dieser 17. Juli als Kind schon für mich nicht so sehr erfreulich. Und später dann hier auf Langeoog, stell dir vor, in der Giftbude, Disco, alle wussten, Anselm hat heute Geburtstag. Das war auch ein Tag, der nicht viel Geld brachte.
Er gekostet hat.
Dann waren sie natürlich alle da, die sonst nicht kommen, auch. Ja. Und haben sich auf das Freibier gefreut. Ja, okay.
Ja. Aber das heißt, der Lebensabend wird, dein Leben wird hier enden, muss man sozusagen.
Das weiß ich nicht, wo es nun wirklich endet. Ich pendel tatsächlich. Ne?
Ja, das heißt, also ich bin ja in so. Das weiter auch machen.
Das ist so nichts anderes im Moment in der Planung. Kann sich alles mal wieder ändern. Aber im Moment ist so, dass ich so 4-5 Wochen da unten am Tegernsee bin. Dann komme ich hier hoch, immer dann, wenn so viel Arbeit anliegt, dass sich's lohnt. Ne? Hier muss ich dann meine Aufträge abarbeiten, dann meine Bilder verpacken. Das ist sehr aufwendig. Weil größere Formate müssen in der Holzkiste, dann die baue ich selber. Ja, und jetzt bin ich zum Beispiel gerade mal 12 Tage hier und morgen geht es ja wieder zurück.
Und dann bleibst du dann wieder 3-5 Wochen, oder?
Und dann, ja, ich komme dann Mitte Oktober, 20. Oktober spätestens bin ich wieder hier, weil ich wieder einen Auftrag habe, einen größeren. Und dann muss das wieder gearbeitet werden, ne? Ich male da unten am Tegernsee viel. Ich habe auch ein Atelier da und schicke dann die Bilder hier hoch. Die werden dann hier gerahmt und zum Kunden verschickt.
Gibt's denn, das ist eine ganz indiskrete Frage, aber das ist jetzt auch egal. was kostet denn so ein Anselm? Also Bilder werden ja meistens erst was wert, wenn man stirbt, habe ich gelernt.
Du bist heute ziemlich morbide unterwegs, das merkst du selber.
Ich wünsche dir ein langes Leben, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber wie so ein Anselm, ist das teuer? Kann ich mir das
also leisten? Ich sage es mal so, viele kommen ins Atelier und sagen, wir haben einen Druck gekauft, einen Anselm können wir uns nicht leisten.
Genau.
Ne? Ich sage, ja, okay, aber das ist natürlich auch eine Geschichte, das ist alles wirklich sehr relativ. Wenn ich mir heute anschaue in irgendwelchen Kunstaktionen, was Künstler oft nehmen, denke ich mir, meine Güte, bist du noch sehr, sehr moderat. Okay, ich meine, weißt du, das ist Handarbeit. Und wenn man dann ein bisschen Kunst noch mit rein interpretiert, okay, und mein langes Wirken in diesem Metier berücksichtigt, bin ich nicht so teuer. Ich fühle das nicht. Wenn du dir heute ein Bild kaufst, ich sag mal so ein Panoramaformat, was ja super aussieht, wenn es dann Dünenlandschaften und Meeresstimmungen zeigt, so zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Mhm. Ne? Aber was du, jeder Fernseher geht kaputt nach 10 Jahren.
Ist kein Vorwurf, ne? Ich habe nur gefragt.
Und das Bild kannst du vererben, wenn es nun nicht gerade mit deinem Haus zusammen abbrennt.
Ja. Das fängst du an.
Ich glaube, wir müssen hier jetzt dann auch aufhören, sonst wird es noch, sonst wird's noch komisch.
Nee. Das ist schon gut so. Aber es gibt eben auch für den Kleingebäude. Ich habe Bilder für 440. Ich habe unten so ein paar Parzellarbeiten, die wir so für einen kleineren Preis verkaufen, weil das auch für die Afrika-Hilfe ist. Kannst du für 270 Euro ein Original kriegen. Mm-hmm. Also das muss nicht in dem höheren Preisniveau sein.
Ich denke... Ja? Das war's, oder? Okay. Ich hätte noch ein paar Fragen, zum Beispiel, ob selbst ich, der damals für die Kopie der Farbkreisvorlage in der Schule mehr Geld bezahlt hat als für die Farbe, die jemals gebraucht wurde, weil ich es nicht hingekriegt habe, ob jeder malen kann. Aber ja, das.
Schöne Frage.
Ja, komm, dann eine Antwort auch. Kann ich malen lernen?
Jeder kann malen lernen. Warum? Weil du hast ja irgendwann mal auch schreiben gelernt und das kann ja auch, noch, ich sag mal, fast jeder. Ja. Nichts anderes ist das. Also das Malen heißt erstmal zeichnen. Mhm. Weil das, was du malen willst, aufs Papier malen willst, musst du ja erst in irgendwelchen Formen ausdrücken. Und die musst du dir erarbeiten. Also die Zeichnung steht vorne an. Das ist etwas, was schwieriger ist, weil du es üben musst. Das fliegt dir nicht zu. Bei Farbe kann jeder immer sagen, das habe ich so gesehen, ich mache das ein bisschen abstrakter und so weiter. Nein, bei der Zeichnung gibt es das nicht. Der Bleistift ist brutal ehrlich. Mhm. Aber wer sich da mal durchgearbeitet hat, kann diese Flächen, die er gezeichnet hat, auch ausmalen, anmalen und so weiter. Mhm. Das ist kein Problem. Also malen selbst ist nicht schwer.
Okay.
Nur zeichnen. Das ist eine Sache des Auges. Vom Auge zum Herzen, vom Herzen zur Hand. Das ist der schöne Weg.
Das heißt, das kann Holger nicht lernen unbedingt.
Traue ich ihm schon zu.
Na gut, wir probieren das vielleicht bei der nächsten Aufenthalte mal mit einem...
Oder bei einem Malkurs.
Ja. Okay. Da kommen wir wieder. Ja? Anselm, danke, es war sehr schön.
Das war mir auch ein Vergnügen. Das war schön mit euch beiden.
Danke.
Okay.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.